Isabella hat Wäsche gewaschen und möchte sie nun aus dem Keller wieder raufholen. Alle Wäsche in den Korb geladen, kommt mit dem Korb hoch und dann stößt sie mit dem Korb an die Wohnungstür. Und plötzlich hat sie ein Stück der Tür auf dem Boden. Ja, die Tür ist halt nicht aus massivem Holz, sondern aus Faserplatte. Denkt sich natürlich gleich, ja, bei altem Holz wäre das nicht passiert, bei den alten Türen aus solidem Holz und so weiter. Aber da halt doch. Die Predigt heute trägt den Titel von ganzem Herzen oder Faserplatte. Faserplatten, das muss ich den Leuten, die das besser wissen, natürlich nicht genauer erklären, aber uns anderen erkläre ich es einmal ganz grob. Faserplatten sind zum einen etwas leichter als das andere und zusammengebastelt aus ganz vielen kleinen Schnipseln, zum Teil Resten und was alles Mögliche und noch und so weiter. Man kann es dann von außen schön verkleiden, dass es besser aussieht. Also für viele Sachen eigentlich ganz praktisch und bei anderen Sachen merkt man dann doch wieder, Das Problem ist, bei uns ist der Glaube auch ganz oft auf diese Weise, dass wir eigentlich doch Gott eben von ganzem Herzen folgen wollen. Aber dann haben wir das Problem, dass doch irgendwie unser Glaube eine Faserplatte ist. Dann ist dies und das und jenes mit dabei. Habe ich mir davon was geholt, davon und davon. Und das ist mitunter sehr gefährlich. Ich habe zuallererst ein paar Bibelverse dabei, die davon handeln, was es bedeutet, von ganzem Herzen etwas zu machen. Die braucht ihr euch nicht alle merken. Natürlich dürft ihr euch sie alle merken und dann auch durchleben. Also, ich habe einfach mal bei bibleserver.com von ganzem Herzen eingegeben und da kamen noch viel, viel mehr Verse dabei raus. Ich habe sie uns mal ein bisschen kategorisiert. Also, es gibt, dass wir von ganzem Herzen Gott lieben sollen, dass wir Gott von ganzem Herzen suchen sollen, dass wir ihm von ganzem Herzen danken sollen. Wir sollen uns von ganzem Herzen bekehren. Wir sollen von ganzem Herzen zu ihm kommen. Wir sollen ihm von ganzem Herzen dienen, wir sollen von ganzem Herzen geben oder und dann wir sollen vertrauen oder manche Übersetzungen haben an der Stelle sich verlassen, ist das gleiche Wort. Also ganz, ganz viele Sachen, bei denen Gott sagt, tut das von ganzem Herzen. Das Schöne ist, Gott sagt selber von sich, dass er Sachen von ganzem Herzen bei uns tun will. Das heißt also, Gott nimmt sich da auch nicht raus. Er verlangt nicht von uns, mach das bitte von ganzem Herzen. Aber ich mache das nicht, sondern er gibt seine Zusagen, also gerade seinem Volk Israel gibt er die Zusage, ich will euch auch wieder zurückholen und will euch von ganzem Herzen wieder einpflanzen in dieses Land. Also das ist das, von ganzem Herzen, wirklich all diese Kategorien, ich gehe auf ein paar von denen nochmal etwas genauer ein, das erste ist von ganzem Herzen lieben. Da ist zum Beispiel einer der Verse, der jetzt angegeben war, 5. Mose 6, Vers 4 und 5 dann, ihr kennt ihn alle, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, uvechol nefeshecha, uvechol me'odecha. Also, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein oder der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Der Vers ist so berühmt, dass er im Neuen Testament sogar in 3 Evangelien vorkommt. Also von daher schon mal nicht ganz verkehrt. Beim Lieben von ganzem Herzen. Also ihr kennt ja den schönen Spruch, es geht beim Glauben nicht um Religion, sondern um eine Beziehung. Abgesehen davon, dass die Definition von Religion unbiblisch ist, die man da verwendet, ist es eigentlich doch ein ganz guter Satz. Weil es geht eben darum, mit Gott in der Beziehung zu leben und das wissen jetzt die Verheirateten natürlich am allerbesten, wenn ich den anderen nicht von ganzem Herzen liebe, ist das ein sehr großes Problem. Oder wenn ich bemerke, der andere liebt mich nicht von ganzem Herzen. Also wenn der Mann plötzlich noch eine Zweitfrau hat, kann er die erste nicht von ganzem Herzen lieben, aber die zweite auch nicht. Wird problematisch. Das Gute ist natürlich, dass Eltern jedes einzelne Kind von ganzem Herzen lieben können. Wie das funktioniert, aber dann nicht in der Ehe, das weiß Gott allein. Und er liebt uns natürlich auch von ganzem Herzen, so als wäre jeder von uns der Einzige auf der Welt. Aber da eben zum Beispiel schon, das Lieben sollen wir machen. Oder Gott von ganzem Herzen suchen. Jeremia 29, Vers 13 und 14, da geht das beides rüber. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Und auch das ist Suchen, muss man mit ganzem Herzen machen. Also, ne, könnt euch vorstellen, Ostereier suchen und das Kind läuft einfach nur so über die Wiese. Ist halt dabei, ja, irgendwo liegen Ostereier und dann, ach, da. Kinder sind mit ganzem Herzen dabei. Die wissen, dass da was für sie rauszuholen ist. Tatsächlich sind wir an ganz vielen Stellen, aber eher so wie dieses, oh ja, ich guck mal. Anstatt zu gucken, wo ist denn Gott für mich? Was brauche ich gerade von Gott? Und dann suche ich ihn tatsächlich als den Löser für mein Problem und suche in der Bibel, gehe auf die Knie und was es sonst noch alles gibt, dass ich wirklich gucke, wo bist du hier zu finden für mich? Dann gibt es das von ganzem Herzen danken. Psalm 9, Vers 2. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Auch das in Beziehungssachen, gerade bei den Kindern, ne? Danke, liebe Tante Suse, dass du mir die Schokolade gegeben hast. Aber mein lieber Junge, das war doch gar nicht nötig. Siehst du, habe ich ja auch gesagt, aber Papa hat gesagt, ich soll unbedingt Danke sagen. So ein halbherziges Danke ist nicht unbedingt. Aber stellt euch mal vor, ihr bekommt etwas oder vielleicht sogar noch auf der andersrum, ihr gebt jemandem etwas und der andere ist so begeistert davon, dass er euch um den Hals fällt. Das ist von ganzem Herzen danken. Wenn ich mir bewusst bin, was Gott für mich getan hat, dann kann ich ihm von ganzem Herzen danken. Übrigens, danken ist für das Danken, was Gott tut. Loben ist Gott loben für das, was er ist. Das Schöne ist aber, Gott tut das, was er ist und er ist das, was er tut. Also wenn ich das mal aus Versehen durcheinander bringe, dass ich Gott dafür loben will, dass er mich gerettet hat, macht das nichts. Weil er ist ja mein Erretter, wofür ich ihn dann lobe. Also das ist dann auch nicht ganz so schlimm. Dann bekehren. Von ganzem Herzen bekehren. Das kommt tatsächlich an ganz vielen Stellen vor. Eine der Stellen, die jetzt halt damit angegeben war, 1. Samuel 7, Vers 3. Samuel tritt auf, nachdem die Philister das Land tatsächlich über Jahrhunderte hinweg immer wieder malträtiert haben und sagt, bekehrt euch zum Herrn vom ganzen Herzen und tut die Götzen von euch weg. Weil das irgendwie in Israel, also Jakob zieht raus aus von Laban, also von Haran, zieht er zurück nach Kanaan und wenigstens Rahel nimmt ein Götzenbild mit. Dann sagt Jakob halt dann später in 1. Mose 35, tut weg von euch alle Götter, die verbuddeln wir jetzt hier unter diesem Baum. Später, als Josua mit dem Volk wieder da ist, sagt er auch, tut alle Götter von euch. Also irgendwie haben die wieder welche angesammelt in der Zeit. Und trotzdem hat das Volk sich immer wieder Götter angesammelt. Immer wieder und immer wieder. Und auch bei Samuel war ja nicht das letzte Mal. Sonst wäre das Alte Testament ein bisschen anders verlaufen. An dem Punkt sagt er eben aber auch, tut alle fremden Götter von euch. Weil es wichtig ist, also bekehren. Bedeutet tatsächlich einfach bloß eine 180-Grad-Wende. Also ich stehe so und gucke mir jetzt da irgendwie, also gucke mir diese Lampe an und sage, ach wunderbar. Dann bemerke ich aber, nee, das ist falsch. Und drehe mich um und gucke auf das wahre Licht. Bekehren. Und dann noch eins, von ganzem Herzen vertrauen oder sich verlassen. Ganz berühmter Vers. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn und all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dass ich mir sage, okay, ich verlasse mich nicht darauf, was ich kapiere, was ich halt mit meinem Verstand irgendwie begreife. Das hatte ich ein bisschen näher erklärt, als ich über Lukas 9, 23 gepredigt habe. Sondern ich sage einfach, ich nehme Gottes Wort für bare Münze, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. So dass Gott halt eben zu Mose sagt, sagt zu Aaron, also, aber Gott sagt trotzdem zu Mose, nimm deinen Stab und schlag auf den Boden und dann kommen die Mücken da raus. Also dann wird der Staub zu Mücken. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Oder später halt in der Wüste, nimm deinen Stab und schlag an den Felsen. Wie soll das funktionieren? Also man kann das immer noch so wissenschaftlich ein bisschen erklären, dass es so kleine Poren sind mit Wasser, die dann aufgegangen wären, aber dann wäre nur ein tröpfchenweise was rausgekommen. Dass da aber plötzlich halt massiv Wasser rauskommt, dass das ganze Volk trinken kann, plus Vieh und alles, das erklärt sich nicht. Das ist nicht logisch. Dass Gideon erstmal von seinen 32.000 Mann alle mit Furcht wegschicken soll, dass ihm nur noch 10.000 Mann übrig bleiben. Und Gott sagt dann, das sind mir immer noch zu viel. Und dann schickt er Gideon auch noch in den Krieg damit, dass er ihm sagt, ihr habt in der einen Hand eine Posaune. Tut mir leid, Dieter. Keine Sorge, wenn du Englisch liest, ist es eine Trompete. Also von dem her musst du dich einfach bloß an das denn. Also, ein Schofarhorn. Weder noch, also in der einen Hand habt ihr ein Horn, in der anderen Hand habt ihr einen Krug mit einer Fackel drin. Und auf mein Kommando hin zerschlagt ihr den Krug, haltet die Fackel nach oben, stoßt ins Horn und brüllt für den Herrn und für Gideon. Unten im Tal sind Hunderttausende von anderen Kriegern und es hat trotzdem funktioniert. Sich auf Gott zu verlassen von ganzem Herzen und nicht zu sagen, ich weiß es aber besser. Das sind alles mögliche Dinge, die dazu sind, es von ganzem Herzen zu machen. Das ist das eine. Und es ist auch wirklich lobenswert, das hinzukriegen. Das Problem ist eben bloß, ganz oft sind wir eine Faserplatte. Dass wir dann an ganz vielen Punkten sagen, ach nee, da bastle ich mir noch was Eigenes rein, kommt dies und das und jenes, ein paar Sachen zähle ich hinterher auch noch auf. Warum ist das so wichtig? Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 12, dass Gott uns jedem das Maß des Glaubens gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch beim Oktoberfest schon mal waren oder bei anderen Volksfesten, wo man ein Maß bekommt. Wir können auch einfach dieses Glas hier nehmen. Dieses Glas ist voll mit Wasser. Also in diesem Fall jetzt nicht ganz so voll, weil wir sind schon mal an den Tisch gestoßen, aber das macht auch so gut wie fast wenig. Es ist trotzdem voll. Und zwar voll von Wasser. Beim Maß Bier ist es halt, ne, mit dem, was Ganze alles im Bier drin ist, da kann ich jetzt nicht alles die Reinheitsgebote aufsagen, oder so ein Smoothie ist voll mit ganz vielen guten Sachen. Können wir alle nehmen. Und jetzt stellt euch vor, dieses wunderbare Wasser, dieses Glas Wasser, womit ist es voll? Erst einmal natürlich mit Wasser. Komplett 100% Wasser. Was ist, wenn ich jetzt einen Tropfen Cyankali hineintue? Es ist ja dann immer noch zu 99, irgendwas Prozent Wasser. Aber eben so, all diese Einzelstücke beim Zusammenschustern, dass ich eben plötzlich sage, ich liebe Gott doch nicht mehr von ganzem Herzen. Dass ich sage, nee, ich suche Gott doch nicht mehr von ganzem Herzen. Ich danke ihm nicht mehr von ganzem Herzen. Ich bekehre mich nicht mehr komplett zu ihm. Ich vertraue ihm nicht und was wir da sonst noch hatten mit Geben und Kommen und was noch alles. Es gab noch mehr Kategorien, aber die habe ich nicht mehr mit drin gehabt. Das ist das Wichtige und Krasse dabei. Also, wir haben das Maß des Glaubens, aber womit ist das voll? Manchmal habt ihr bestimmt auch schon den Spruch gehört, du musst nur glauben. Der Spruch stimmt auch, bloß nicht unbedingt so, wie wir ihn manchmal verstehen. Am besten verstehen kann man diesen Spruch mit Markus 5, Vers 36, da sagt Jesus zu Jairus, dem gerade gesagt wurde, deine Tochter ist tot. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Weil Furcht und Glaube sich widersprechen und plötzlich wäre halt in das Glas des Zyankali der Furcht hineingekommen. Und Jesus sagt zu ihm, glaube nur. Also halt dich komplett an mir fest. Dann beim Maß des Glaubens ist eben das Wichtige, also ich glaube. Und zwar, ich glaube immer. Jeder von uns hat das Maß des Glaubens. Also da muss keiner sagen, ich habe keinen Glauben, sondern ich glaube immer an irgendetwas. Die Frage bloß, woran? Ganz wichtige Frage zu Anfang ist, glaube ich, dass Gott kann? Und bei ganz vielen der Probleme werde ich ganz sicher von euch sagen, hören, ja, natürlich, Gott kann. Und das wird mir auch jeder unterschreiben dann. Die nächste Frage ist dann aber, glaube ich, dass Gott will? Und zwar wirklich auch von ganzem Herzen. Und nicht so ein bisschen mit dem, ich bin mir doch nicht sicher, aber... Also ich meine, er hat in seinem Wort schon gesagt, also, ne, mein Gott wird all eure Mangel aushelfen durch sein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, aber auch diesen Mangel aushelfen will, ich weiß es nicht. Ist übrigens für Gott eine größere Beleidigung, wenn ich ihm sage, ich glaube nicht, dass du mir helfen willst, als wenn ich ihm sage, ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Kind sitzt beim Frühstückstisch und sagt, also wenn Papa mir helfen könnte, dann würde er es machen. Wenn Mama mir helfen könnte, würde sie es machen, weil das Kind weiß, Mama und Papa wollen mir eigentlich helfen, können es aber nicht. Und dann sagt er, aber Gott kann mir helfen. Und er weiß auch, Gott will mir helfen. Und von dem Augenblick hat sich sein Problem tatsächlich gelöst. Eben, glaube ich, dass Gott kann? Glaube ich, dass Gott es will? Glaube ich einfach nur, dass Gott gut ist? Das ist auch etwas ganz wichtig, weil... Wenn ich mir sage, nee, Gott ist ja also irgendwie ja schon gut, aber na, vielleicht ja doch nicht ganz so. Und schon ist es wieder mit dem, dass ich ihm doch nicht ganz vertraue. Eigentlich das Grundproblem dabei. Also auch beim Lieben, beim Suchen, beim Danken, beim Bekehren, beim Geben, beim zu ihm kommen und was auch immer. Ich vertraue ihm dann doch irgendwie nicht ganz. Kann ich sagen, Gott ist meine einzige Quelle, aus der ich leben kann? Ist Gott die Quelle, bei der ich weiß, ich bin versorgt? Ist Gott für mich der Punkt, an dem ich sagen kann, das ist mir völlig egal, ob alles andere versiegt, aber bei Gott habe ich das. Und dann darf das andere auch noch mit dazu arbeiten. Aber wenn ich nicht zuerst sagen kann, von Gott erwarte ich das, und wenn ich Gottes Hilfe nicht habe, dann ist das alles verloren. Wenn ich nicht an dem Punkt bin, vertraue ich ihm nicht von ganzem Herzen. Dann bastle ich mir das so allmählich zusammen. Und das Problem ist eben, dann kommt alles mögliche andere hinein. Wo ich nicht zu 100% gefüllt bin, da füllt anderes diesen Raum. Und dann ist es bei mir so, statt zu hoffen, fange ich an zu sorgen. Also, hoffen im biblischen Sinn bedeutet, ich male mir das aus, was Gott mir versprochen hat. Und plane auch schon mal voraus, was passiert dann, wenn Gott mir das gegeben hat. Sorgen ist genau das Gleiche. Bloß halt nicht mit dem, was Gott mir geben will. Das heißt also, jeder von euch, der sich Sorgen machen kann, der kann auch hoffen. Er muss bloß halt von der richtigen Quelle aus was machen. Also statt zu hoffen, fange ich an zu sorgen. Statt zu glauben, fange ich an zu fürchten. Also statt darauf zu vertrauen, eben in der Hoffnung, das fest zuzugreifen, was Gott mir geben will. Weil ich sage, ich habe das tatsächlich schon. Also mit dem glaube ich, dass Gott will. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, wissen wir, dass wir erhalten oder sogar erhalten haben, um was wir bitten. Also, wenn ich weiß, Gott will mir da helfen, dann habe ich die Hilfe schon. Und im Glauben weiß ich tatsächlich dann, ich kann zugreifen. Das Problem ist bloß, bei der Furcht mache ich das genauso. Oh, das ist, also erstmal mache ich mir die Sorgen über das Problem und dann in der Furcht greife ich tatsächlich zu diesem Problem und hole mir das Problem ran. Statt zu hoffen, fange ich an zu sorgen, statt zu glauben, fange ich an zu fürchten, statt zu lieben, fange ich an zu zürnen. Und zwar also nicht der heilige Zorn, also wenn Mama dann mal sauer ist, weil das Kind halt nicht das Zimmer aufgeräumt hat, das ist was anderes. sondern dass dann auf einmal das aus mir raussprudelt, nicht die Liebe Gottes, sondern der Zorn. Dass ich Leute auf einmal ganz anders behandle, als ich sie eigentlich behandeln wollte und sollte. Dass auf einmal der Mann seiner Frau alles Mögliche an den Kopf wirft, obwohl er sich sagt, ich liebe die Frau doch eigentlich. Aber weil er seine Quelle halt dann doch nicht bei Gott hat, sondern sie irgendwo anders herholt, verwandelt sich dann die Liebe auf einmal in was ganz anderes. Und statt zu vergeben, fange ich an zu verurteilen. Dass ich bemerke, jemand hat mir etwas getan oder jemand muss mir gar nicht unbedingt was getan haben. Ich merke bloß, der gehört zu einer gewissen Kategorie von Menschen. Und ich fange an, diesen Menschen nicht mit Gottes Augen zu sehen, sondern ihn zu verurteilen als das, was mir halt von ihm dargestellt wurde. Auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Also auf einmal kommt alles Mögliche rein. Dann kommt nicht nur ein Tropfen Zyankali hier hinein, sondern noch einer, vielleicht noch eine Prise Arsen. Und was es sonst noch alles an Giften gibt, da bin ich jetzt nicht ganz so affin. Also ich habe schon lange kein Agatha Christie mehr gelesen, sonst könnte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also das kommt dann am Ende bei mir raus und es ist ein Mischmasch. Und eigentlich kann ich immer noch sagen, ich vertraue doch Gott. Ich vertraue Gott bei dem, dass er mir bei meinem Problem hilft, aber auf der anderen Seite doch nicht. Und dann habe ich einen Mischmasch. Alle, die mit Garten zu tun haben oder Landwirtschaft oder beides, können mir das noch wesentlich besser erklären. Aber ich mache es jetzt mal in der ganz einfachen Form, dass auch ich es verstehe. Man kann ja alle möglichen Samen miteinander kreuzen oder beziehungsweise irgendwie halt die verschiedenen Sachen miteinander kreuzen, dass dann plötzlich ein gewissermaßen anderer Same dabei rauskommt. Könnt ihr sehen, wenn ihr hinten auf Samenpackungen guckt, da steht dann oft Hybrid drauf. Der gibt dann im Endeffekt erstmal eine schöne Pflanze. Das Problem ist bloß, die Samen daraus, die ergeben nicht wieder genau die gleiche Pflanze. Da kommt dann auf einmal eine andere Frucht dabei heraus. Und das ist der Grund, warum Jesus übrigens auch davon redet, dass unser Glaube sein soll wie ein Senfkorn, weil das Senfkorn tatsächlich das einzige Samenkorn ist, das man nicht kreuzen kann, bei dem es keine Hybride gibt. Da kommt immer Senf raus. Und wenn ich aus der Senfpflanze wieder was rausnehme, kommt wieder Senf dabei raus. Und immer so weiter. Wenn ich eben mich nicht zu 100% auf Gott verlasse, habe ich so einen Hybrid drauf. Und bei diesen Hybridsamen ist es immer wieder so, wenn ich dann den einpflanze, kommt das Schlechtere dabei heraus. Also da sah erstmal was gut aus, aber weil halt eben da doch das Schlechtere drin ist, setzt sich das am Ende durch und dann kommt das auch dabei heraus. So sehr ich mich anstrenge auf dieser Weise, also jetzt nochmal das Beispiel Lieben, so sehr ich mich anstrenge aus mir selber heraus, dass ich den anderen lieben will, es kommt doch immer wieder der Zorn dabei raus, weil ich diesen gemischten Samen habe und mich nicht komplett auf Gott verlasse, weil ich mir eben hier so eine Faserplatte zusammengebaut habe. Und da ist dann eben das Problem. Also eins sagt zum Beispiel Salomo in Sprüche 23, Vers 7, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Also so wie ich von mir denke, also kann man nicht komplett ganz nehmen, weil wenn ich sage, ich bin Superman, kann ich trotzdem nicht fliegen. Es spricht eher dem, denke ich das von mir, was halt gelogen ist, was die Welt mir von mir erzählen will, oder denke ich das von mir, was Gott mir erzählt? Denke ich eben entweder, ich bin derjenige, der Gott gar nicht braucht, beziehungsweise anderes Spektrum ist, ich bin der, der sich erstmal hocharbeiten muss zu Gott, damit Gott mich gebrauchen kann, oder bin ich der, der sagt, in Jesus bin ich neu. Dadurch, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist und jetzt in mir lebt, dadurch bin ich jetzt vor Gott wie Jesus. Dass ich dann so von mir denke, als der Erlöste, der sich eben dann jetzt aber komplett auf Gott verlassen darf. Dazu ist das Wichtige, Jesaja 26, Vers 3. Den Vers kann ich immer besser auf Englisch, deswegen sage ich ihn mir jetzt einmal auf Englisch vor und dann übersetze ich ihn, dass ihr ihn auch besser habt. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Das war King James. Du wirst ihn im vollkommenen Frieden bewahren, dessen Mind, Denken, also dessen Denken auf dich gerichtet ist. Und auch an dem Punkt wieder komplett, 100%. Dass ich eben, wie Petrus, nur auf Jesus blicke und nicht plötzlich auf Wind und Wellen. Solange ich komplett auf Jesus gerichtet bin, passiert das Wunder. Und wenn nicht, passiert das andere. Und dann kommt eben alles mögliche andere dabei heraus. Alles mögliche, das mich dann aber auch dazu bringen möchte, dass ich mich nicht komplett auf Gott verlasse, dass ich mich nicht komplett auf ihn werfe, dass ich mich nicht nur komplett mit meinem Denken auf ihn ausrichte. Das sind diverse Dinge, die zum Beispiel in Psalm 1 genannt werden. Also, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Rat der Gottlosen ist grundsätzlich alles das, was nicht Gottes Rat entspricht. Kann innerweltlich noch so weise sein. Aber erst wenn es dann nicht mit dem zusammenpasst, was Gott für mich will in der Situation, Pech. Gott kann mir auch sagen, nimm diesen Rat an. Also das ist jetzt nicht die Sache. Aber wenn Gott sagt, nee, ich habe dir was anderes, dann habe ich da plötzlich was anderes. Also noch Tritt auf den Weg der Sünder, dass ich sage, okay, jetzt bin ich hier bei den Sündern, jetzt mache ich es halt auch wie die. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Spott, das ist alles Mögliche, also dass ich Leute klein mache. Das ist Klatsch und Tratsch, hast du schon das Neueste gehört? Kann man wunderbar mit Gebetsanliegen vermischen übrigens. Da wäre dann auch wieder das Gute mit dem Gebetsanliegen, aber das Böse mit Klatsch und Tratsch und am Ende kommt halt Klatsch und Tratsch dabei raus. Es kommt dadurch, dass ich mich nicht komplett auf Gott verlasse, was meine Finanzen angeht. Dadurch, dass ich merke, okay, ich habe irgendwie doch irgendwie am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig, jetzt muss ich mir das irgendwie anders organisieren, anstatt zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass Gott mir hilft. Ich verlasse mich darauf, dass Gott mir auf seine Art und Weise, die er mir in der Bibel gegeben hat, dass er mich versorgt, dass er eben meinem Mangel aushilft. Ganz viel ist tatsächlich auch Politik. Es ist gewissermaßen der Fluch des Segens, dass wir in einer Demokratie leben. Also, Demokratie ist super, dass wir alle mitentscheiden können, aber das Problem ist halt, dass wir dann uns ständig informieren müssen, meinen alle. Und da habe ich schon häufiger die Sachen gehört, ja, wir leben ja auch noch in dieser Welt. Ja, einerseits schon, aber ich bin nicht mehr von dieser Welt. Also, es ist gut und wichtig zu gucken, was passiert in dieser Welt, aber das Ganze darf nicht in mich hinein. Christen in der Politik, wunderbar, aber wenn Politik in Christen ist, dann ist es problematisch. Und dann kommt das ja auch aus mir heraus. Also bei all den Zeugs, also Klatsch und Tratsch, was das Geld angeht oder andere Sorgen halt, was die Politik angeht, das kommt dann aus mir heraus und man hat eigentlich ein christliches Treffen und alles redet von Politik. Warum? Weil sie halt jetzt noch die letzten Tage eigentlich nur Nachrichten geguckt haben. Man hat vielleicht noch morgens Bibel gelesen, aber dann lässt man die Bibel nur so ganz leicht an sich ran und die Nachrichten lässt man komplett in sich hinein und gibt sie wieder raus und alles Mögliche. Und dann wird der Abend nicht wirklich fruchtbar. Dann hat man diese Faserplatte. Alles zusammengebastelt und es ist wieder die Frage, wem vertraue ich und wie sehr vertraue ich Gott? Übrigens bei der Politik. Es ist ja auch noch so eine Sache eben mit Demokratie und allem zusammen. Wir leben als Christen zwar jetzt hier in Deutschland, in einem demokratischen Staat, aber als Christen sind wir dennoch Bürger des Himmelreiches. Und dann machen wir uns da manchmal verrückt, ganz gleich, wer an der Regierung ist, also ob sie mir jetzt passen. Wenn sie mir passen, ist natürlich schon ein bisschen besser. Wenn sie mir nicht passen, mache ich mir Panik oder was auch immer. Oder wenn halt andere Leute jetzt drohen, noch reinzukommen, mache ich mir noch größere Panik, anstatt zu sagen, halt, stopp. Ich bin Bürger des Reiches Gottes. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus den Philippern. Und dann zu sagen, meine Abhängigkeit davon, wie es mir geht, hängt nicht davon ab, was die Leute in Stuttgart oder in Berlin entscheiden, sondern es hängt davon ab, wer im Himmel auf dem Thron sitzt. Und vielleicht habt ihr das schon bemerkt, der Monarch hat sich in den letzten Jahrtausenden nicht geändert. Das heißt, er hat auch immer noch dieselbe Politik. Der hat auch immer noch dieselbe Herangehensweise. Der hat immer noch dieselbe Zusage, dass er mich versorgt. Und dass ich dann sagen kann, gerade in Zeiten, wenn es so aussieht, als würde mir das Geld komplett entfleuchen, wenn es so aussieht, als könnte ich das gar nicht anders machen, dann darf ich mich darauf berufen, aber ich bin Abrahams Same. Und wie Isaak in der Hungersnot gesagt hat, ich sähe meinen Samen für das, was mich versorgen soll. So darf dann auch ich sagen, okay, ich sehe jetzt nicht unbedingt, wie das alles gut werden soll oder was auch immer, aber dann tue ich meinen Samen, und Paulus und auch Mose vergleichen Samen oft mit Geld, und sage, ich tue meinen Samen in die Erde hinein und sage, das kriege ich jetzt nicht mehr zurück, das kommt in Gottes Reich und das versorgt mich dann aber auch. Dass ich mich zu 100% darauf verlasse, weil wenn ich es mir jetzt wiederholte, wäre hier plötzlich auf einmal ein Tropfen Zirkale wieder drin. Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich, wo bei mir jetzt Faserplatte ist und wo ich bei mir doch noch auf mich auf Gott verlasse? Das eine ist tatsächlich, wenn ich es nicht lassen kann oder nicht loslassen kann. Also wenn mir jemand sagt, eben du redest zu viel über dieses Thema und ich bin völlig erbost, weil das muss doch sein oder man muss doch informiert sein zum Beispiel eben und alles Mögliche, und dann zu sagen, nee, eigentlich, ich muss nur über das informiert sein, was Gott mir gibt. Auch wenn ich noch in dieser Welt lebe, ich informiere mich lieber darüber, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ich informiere mich lieber darüber, wie das Reich Gottes aussieht, weil da lebe ich schon und da bin ich dann einmal auch noch ganz. Ich merke es auch daran, wenn ich mir doch noch ein Hintertürchen aufmalte. Wenn ich dann sage, ah ja, na, vielleicht. Also nochmal mit dem vom ganzen Herzen lieben. Man hat sich vielleicht sogar schon verlobt und alles Mögliche, aber vielleicht gibt es da ja dann doch noch eine andere Dame. Die lasse ich mir jetzt einfach noch mal am Rand, weil wer weiß, ne? Oder beim Danken. Der Mann hat sich komplett darum gekümmert, dass der Rasen gemäht wurde. Was macht die Frau? Sie geht zum Nachbarn und dankt dem auch noch, weil der hat halt, keine Ahnung, vielleicht hat, irgendwas hat er bestimmt auch gemacht, dass der Rasen gut gemäht wurde. Noch ein Hintertürchen. Beim Bekehren eben, mit all den Götzen, die wir in unserem Herzen immer wieder produzieren, worauf ich mich verlassen will. Ich habe noch ein Hintertürchen. Und ein Götze ist zum Beispiel auch das, wo ich erstmal um Erlaubnis fragen muss, bevor ich Gott gehorche. Ist das jetzt in Ordnung? Ja, natürlich, Gott hat es verlangt. Was ist jetzt die Lösung dabei? Die Lösung für das Problem ganz am Anfang wäre zum Beispiel Tape. Einfach gutes Panzertape, klebt man dann drüber, dann ist das Ding auch wieder festgeklebt. Tape wäre auch bei manchen Leuten ganz praktisch, es auf die Augen zu kleben, damit sie dann halt nicht das Böse alles sehen, was ihm im Fernsehen entgegenkommt. Oder auf den Mund kleben, damit sie das ganze Zeugs nicht mehr reden. Und sich und andere damit weiter vergiften. Natürlich ganz wichtig, einfach mal diese Quelle auszuschalten, weil wenn ich bemerke, das kommt in mich hinein, dann ist das natürlich wichtig, das wegzunehmen. Also, es gibt ja bei ganz vielen Predigten, dass man hinterher sagt, muss ich jetzt noch mehr machen. Bei dieser Predigt gilt, mach nicht mehr, mach weniger. Tatsächlich wegstreichen von dem, was dir besser gefällt. Wenn ich dann bemerke, so abends um 8, ach, ich muss doch die Nachrichten gucken, ne? Mach doch einfach Viertelstunde Lobpreis. Sowieso bessere Zeit. Und wenn Gott dann sagt, jetzt bete für die Leute im Iran, und du hast vielleicht gerade gar keine Ahnung, was hier im Iran passiert, weil du eben die Nachrichten mehr guckst, sagst du, ich bete trotzdem für die Leute. Dass sich die Regierung halt bekehrt dort. Dass das Volk sich zum Glauben bekehrt. Oder auch hier in Deutschland, bei der Wahl. Ich habe mich vorher nicht informiert, was auch immer, weil ich halt das komplett ausblende. Und dann zu sagen, aber Gott gehört meine Stimme. Ich habe zwar immer die Partei gewählt, mit den drei Buchstaben, aber ich sage dieses Jahr, ich wähle diejenigen, die du wählen willst. Und das sind vielleicht Leute, die mir überhaupt nicht passen. Oder Leute, bei denen ich sage, das ist doch eine Splitterpartei, was soll ich denn meine Stimme an die verschenken? Und dann aber Gott zu vertrauen? Nee, ich gebe jetzt meine Stimme dort. Und wer weiß, wenn das alle machen, also stellt euch mal vor, alle Christen in Baden-Württemberg wählen am Wahltag bei der Landtagswahl diese eine Splitterpartei, weil Gott sagt, wähl die. Dann sind alle anderen Parteien aus dem Parlament raus, gewissermaßen. Nee, wir haben ja noch viele Nicht-Christen in Deutschland oder in Baden-Württemberg. Aber dann ist auf einmal eine ganz neue Macht da, die Gott da hineingebracht hat. Warum? Weil wir uns auf ihn verlassen haben und gesagt haben, nee, ich nehme jetzt das Wichtige, was hier in der Demokratie halt wichtig ist, meine Stimme, nehme ich und setze sie für Gott ein. Und ganz wichtig ist, dass ich mein Denken erneuere. In Römer 12, bevor Paulus das vom Maß des Glaubens schreibt, sagt er, erneuert euer Denken, erneuert euren Sinn. Wie erneuere ich den? Auf die Art und Weise, wie es in Psalm 1 dann weiter heißt, eben wohl dem, der nicht wandelt und so weiter, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, man kann auch am Wort des Herrn sagen, und sinnt über dem Wort Tag und Nacht. Sinnen bedeutet es durchkauen, es sich vormurmeln und alles Mögliche. Und dann heißt es eben, der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und zwar Frucht, nicht mit Hybridsamen, sondern mit echten Samen. Und was er tut, das gerät wohl. Gott hat uns einen wunderbaren Anreiz gegeben. Möchtest du, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, weil das Wohl dem, der nicht wandelt, heißt, glücklich ist der. Möchtest du glücklich sein? Möchtest du, dass das, was du tust, gelingt? Vielleicht nicht so, dass du direkt einen Schritt machst und es ist perfekt da, aber dass du weißt, ich gehe in die Richtung weiter und es wird am Ende gelingen, weil ich die Zusage habe. Dann halte ich hier an. Halte dich an dieses Wort von ganzem Herzen und sag, da kommt keine Mischung rein. Und wenn ich dann doch wieder merke, kommt was anderes rein, dann zu sagen, okay, Jesus, das gehört zu dir ans Kreuz, ich danke, dass du dafür schon gestorben bist, ich tue Buße dafür, ich gebe dieses falsche Denken bei dir ab und ich will wieder das denken, was du in deinem Wort sagst. Macht euch dann gerne auch eine Liste zu Hause. Mit dem, was denke ich falsch, wo denke ich noch nach dieser Welt und was denke ich aber für das Reich Gottes. Und dann die Bibelverse euch schon als Waffe dagegen zu halten. Also, von ganzem Herzen oder Faserplatte? Ich wünschte, ich wäre nicht Faserplatte, aber das Gute ist, man kommt dahin. Es ist an allen möglichen Stellen in der Bibel auch zu sehen, dass die Menschen da, wo sie Gott von ganzem Herzen vertrauen, dass es da gelingt. Sonst wäre das nicht in der Bibel. Sonst könnten wir das nicht sehen. Sonst könnten wir sagen, das ist bei Jesus gewesen, aber sonst nicht. Sondern das gilt auch für uns normalsterbliche Menschen und wie viel mehr erst dadurch, dass wir keine Sünder mehr sind in Jesus, dass wir den Heiligen Geist haben. Also lasst uns darauf zugehen, dass unser Glas nur mit dem Guten gefüllt ist. Dass wir uns nicht von der Welt hineinspucken lassen, dass wir kein Gift hineintun, sondern dass wir sagen, ich gehe von ganzem Herzen Gott. Und wenn wir das jetzt für dieses Jahr anwenden, was meint ihr, was wir dann für Dinge erleben werden? Gegenwind von allen anderen, aber tatsächlich, dass Gott in unserem Leben das durchsetzt, was er durchsetzen will. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns hiermit auf die Füße trittst, damit wir sehen, wo wir eigentlich langlaufen sollen, was wir tun sollen und alles Mögliche. Danke, dass du uns jeden Tag wieder neu dazu rufst, dass wir unser Denken ändern nach dir und dass wir uns nicht füllen mit dem, was die Welt uns geben will. Hilf du uns dabei. Du willst uns helfen und darum dürfen wir auch darauf vertrauen, dass du es tust. Danke dafür. Amen.